Bibelheise. Das heißt nun nicht, dass wir sozusagen geschlechtslos oder doppelgeschlechtlich sein werden. Es heißt nicht, dass wir Nichtse sind, dass jemand, der hier ein Mann oder eine Frau ist, dort als unentschieden auftreten wird.
Ich bin Carlos Waldo und bedanke mich, dass Sie mit uns gemeinsam auf dieser Bibelreise sind. Mach es recht im Leben auf der Spur der Bibelreise, dem Weg der großen Glaubenshelden. Die Reihe des Lukas-Evangeliums erreicht heute das 20. Kapitel mit einer Menge Geheimnissen und Erlebnissen. Professor Louis Sayong bietet das Thema »Nicht alles läuft glatt auf der Reise nach Jerusalem«. Was bedeutet das Gleichnis, das Jesus hier erzählt? Ein Thema, das jeden Menschen beschäftigt. Was geschieht nach dem Tode? Warum reagieren die Leute so unsinnig und unvernünftig auf die Wirklichkeit? Was bringt das Herz der Leute in Verzweiflung?
Ja, liebe Hörer, vielleicht haben Sie schon einmal ein Kinderlied gehört, in dem es heißt, dass auf der Reise nach Jerusalem alles gut geht. Schließlich ist ja Christus der Steuermann und führt alles. Ja, sicher, auf der Reise in das himmlische Jerusalem geht auch alles sehr gut. Als aber Jesus in Israel nach Jerusalem wanderte, war das nicht so. Deshalb beobachten wir hier, wie Jesus abgelehnt wird, und zwar gerade von seinem eigenen Volk, als er unter uns war, um sein Erlösungswerk auszuführen. In Lukas 19 heißt es ab Vers 28, nachdem er das gesagt hatte, ging Jesus weiter hinauf nach Jerusalem. Als er nahe an Bethphage und Bethanien am Ölberg kam, sandte er zwei seiner Jünger mit der Anweisung, geht hier in das nächste Dorf. Wenn ihr dort ankommt, werdet ihr ein angebundenes Eselsfüllen finden, das noch nie beritten wurde. Bindet es los und bringt es her. Falls euch jemand fragt, warum ihr es losbindet, dann sagt, der Herr braucht es. Sie taten das und die Geschichte ist ja sicher bekannt. Jesus ritt dann auf dem Eselsfüllen in Jerusalem ein und alle, die dabei waren, feierten seine Ankunft. Die Menge rief, gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Einige Pharisäer aber mitten in der Menge baten Jesus, er solle seine Jünger zurechtweisen, was Jesus selbstverständlich nicht tat. Im Gegenteil, er sagte, dass, falls jene schwiegen, die Steine schreien würden. So ging also bei der Ankunft in Jerusalem zunächst alles glatt. Jesus wird freudig begrüßt. Von da ab verschärft sich allerdings die Ablehnung der Botschaft Jesu. Es sieht schon nicht so gut aus, als Jesus selbst über Jerusalem weint. Warum? Weil die Stadt für ihre Ablehnung der Propheten entlang der Geschichte bekannt ist und weil sie viel erleiden würde. Wenn du doch heute verstehen wolltest, was zu deinem Frieden führt, aber nun ist das deinen Augen verborgen. Es kommen Tage, an denen die Feinde sie belagern und zerstören werden, und Jesus sieht dieses Ereignis voraus. Darauf folgt der Bericht über die Reinigung des Tempels. Warum? Weil der Tempel zu einer Räuberhöhle geworden war und Jesus dem entgegentritt. Die Dinge liefen nicht glatt, als Jesus nach Jerusalem kam. Diese Ablehnung durch die religiöse Führerschaft wird offenbar und die Lage verschlimmert sich immer mehr. Lukas wählt dabei einige kritische Fragen, welche die Person und die Lehre Jesu schädigen sollten. Gleich am Anfang von Kapitel 20 kommen die obersten Priester und Gesetzeslehrer und fragen Jesus, wovon er seine Vollmacht ableitet. Jesus fragt zurück, und zwar, ob die Taufe des Johannes vom Himmel oder von den Menschen war. Sie antworten nicht, weil sie sich über den Schaden bewusst sind, die ihre Antwort, welche auch immer, ihnen verursachen würde. So antwortet Jesus ebenfalls nicht. Die Ablehnung seitens der religiösen Führerschaft lässt erkennen, dass auf der Reise nach Jerusalem längst nicht alles glatt geht. Und das Ganze verschlimmert sich immer mehr, als Jesus das bekannte Gleichnis von den Weingärtnern erzählt. Und da wird deutlich, wie die Haltung der damaligen religiösen Führer sich immer stärker gegen Jesus wendet, wie es aus diesem Gleichnis klar hervorgeht. Die Ablehnung ist vollständig. Es heißt dort, ein Mensch pflanzte einen Weinberg, verpachtete ihn an einige Gärtner und verreiste für längere Zeit. Zur Zeit der Ernte sandte er einen Knecht zu den Gärtnern, damit sie ihm einen Teil der Ernte abgeben. Und was taten diese? Sie schlugen den Knecht und schickten ihn mit leeren Händen zurück. Er sandte dann einen anderen Knecht, welcher ebenso misshandelt wurde und auch mit leeren Händen zurückkehrte. Schließlich sandte er einen dritten, der ebenfalls misshandelt und aus dem Weinberg vertrieben wurde. Demgegenüber sagt sich der Eigentümer, und nun, wie löse ich das? Er überlegt und sagt zu sich selber, was soll ich tun? Ich werde meinen geliebten Sohn senden, vielleicht achten sie den. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sagten sie unter sich, das ist der Erbe, lasst uns ihn töten, dann gehört das Erbteil uns. So stießen sie ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Nun ergibt sich die Frage, wie wird der Eigentümer des Weinbergs mit ihnen umgehen? Er wird kommen, die bösen Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen übergeben. Darauf sagt das Volk erschrocken, niemals geschehe uns so etwas. Und Jesus sagt im Hinblick auf diese schreckliche Geschichte, was bedeutet nun, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Er zitiert damit Psalm 118. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert, und auf den er fällt, der wird zu Staub zermahlen. Da suchten die Gesetzeslehrer und die obersten Priester nach einem Mittel, ihn sofort zu verhaften, denn sie sahen, dass dieses Gleichnis auf sie gemünzt war. Sie fürchteten aber das Volk. Liebe Hörer, Jesus zeigt hier ganz deutlich, dass von der Geschichte her jene Frommen zu denen gehörten, welche die Propheten getötet haben, und dass sie jetzt den Sohn selbst, also den Herrn Jesus Christus, töten wollten. Hier zeigt sich die volle Ablehnung, die unter den Umständen seiner eigenen Zeit über Jesus hereinbricht. Es wird aber noch schlimmer, denn längst nicht alles geht glatt auf der Reise nach Jerusalem. Lukas Kapitel 20 fährt fort mit einem Bericht, der auch in Matthäus 22 und Markus 12 erscheint, als die Widersacher Jesu ihn in die Klemme führen wollten. Es heißt hier, dass man dies mit Hilfe von Spionen seitens seiner Feinde tat, die ihn fragten, soll man eigentlich dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Jesus legte ihnen einen Denar vor und fragte, wessen ist dies Bild und die Aufschrift? Sie antworteten, des Kaisers. Und dann kommt jene berühmte Antwort Jesu, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. So gelang es ihnen nicht, Jesus in die Enge zu treiben. Das Gleiche wiederholt sich bei der Ablehnung Jesu auf seiner Reise und seiner Ankunft in Jerusalem. Als nächstes versuchen die Sadduzäer, ihn in Schwierigkeiten zu bringen, indem sie die Wirklichkeit der Auferstehung anzweifeln. Sie fragen, wenn ein Mann stirbt und seine Frau kinderlos hinterlässt, dann soll laut unserem Gesetz ein Bruder von ihm die Frau heiraten und für den Verstorbenen Kinder zeugen. Nun hatten wir hier sieben Brüder. Der erste heiratete und starb, ohne Kinder zu hinterlassen. Der zweite und der dritte haben die Frau auch geheiratet und die anderen alle auch. Aber die sieben Brüder starben und hinterließen keine Kinder, bis schließlich auch die Frau starb. Wen wird die Frau nun in der Auferstehung heiraten? Jesus antwortet darauf, ihr wisst nicht, wovon ihr redet. Denn die Kinder dieses Zeitalters heiraten und werden verheiratet. Aber jene, die würdig sind, an der Auferstehung teilzuhaben, werden nicht heiraten und auch nicht verheiratet werden. Denn sie sind wie die Engel. Es sind Kinder Gottes als Kinder der Auferstehung. Und Jesus sagt noch, sagt ihr denn nicht, dass Gott der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist? Wie könnt ihr dann die Wirklichkeit der Auferstehung leugnen? Nichts geht auf der Reise nach Jerusalem glatt, weil die Beherrscher der Religion dort die Person Jesu völlig ablehnen. Damit endet der Text am Schluss von Kapitel 20 mit der Aussage, dass Jesus der Sohn Davids ist und zur Verwunderung der Teilnehmer an diesem Streitgespräch gegen Jesus darüber hinaus, dass er selbst der Herr Davids ist. Zum Abschluss verstärkt Jesus noch diesen Gegensatz, indem er deutlich sagt, Vorsicht mit den Frommen, Vorsicht mit den Gesetzeslehrern. Sie kleiden sich gern prächtig und lassen sich gern auf den Plätzen grüßen. Sie nehmen gern die wichtigsten Plätze in den Synagogen und die Ehrenplätze bei den Mahlzeiten ein. Sie fressen aber die Häuser der Witwen und vertuschen das mit langen Gebeten. Diese Leute werden umso schwerer bestraft werden. Liebe Hörer, es ist wichtig zu verstehen, dass die Botschaft des Reiches nicht immer besonders volkstümlich ist. So geschah es mit Christus und so geschieht es oft mit seinen Jüngern auf unserem Lebensweg. Wiederum müssen wir auf die Überschrift dieser Betrachtung hinweisen. Es geht nicht alles glatt auf der Reise nach Jerusalem.
Und nun fahren wir fort auf der Bibelreise mit den Fragen über Lukas Kapitel 20. Und damit kommen wir zu dem Punkt, bei dem sich alles auf die Stadt Jerusalem konzentriert. Warum wird die Stadt Jerusalem so wichtig genommen? Spielt sich denn alles dort ab?
Nun, man sollte sich wohl wirklich die Bedeutung der Stadt Jerusalem näher ansehen. Es wird viel über Jerusalem geredet, aber viele wissen gar nicht so recht, was das für eine Stadt ist. Jerusalem ist eine sehr alte Stadt, die seinerzeit König David von den Jebusitern erobert hat. Die Stadt liegt auf einer Höhe. Man liest in der Bibel immer wieder davon, dass man hinauf nach Jerusalem zieht. Und es geht wirklich hinauf. Die Stadt liegt über 700 Meter hoch. Die Gegend ist bergig und deshalb war es auch eine Festung. Jerusalem wird zur Stadt Davids und zur großen Hauptstadt. Dort sollte der Tempel Gottes gebaut werden. Es ist die wichtigste Stadt in Israel. Und da Jerusalem das Lebenszentrum des Glaubens in Israel wird, geschieht das Gleiche auch mit Jesus und seinem Auftrag. Nun, man sollte sich wohl wirklich die Bedeutung der Stadt Jerusalem näher ansehen. Es wird viel über Jerusalem geredet, aber viele wissen gar nicht so recht, was das für eine Stadt ist. Jerusalem ist eine sehr alte Stadt, die seinerzeit König David von den Jebusitern erobert hat. Die Stadt liegt auf einer Höhe. Man liest in der Bibel immer wieder davon, dass man hinauf nach Jerusalem zieht. Und es geht wirklich hinauf. Die Stadt liegt über 700 Meter hoch, die Gegend ist bergig und deshalb war es auch eine Festung. Jerusalem wird zur Stadt Davids und zur großen Hauptstadt. Dort sollte der Tempel Gottes gebaut werden. Es ist die wichtigste Stadt in Israel. Und da Jerusalem das Lebenszentrum des Glaubens in Israel wird, geschieht das Gleiche auch mit Jesus und seinem Auftrag. Dabei ist es nun erstaunlich, dass gerade diese Stadt mit ihrer reichen Glaubensgeschichte sich dann durch die Ablehnung Jesu kennzeichnet. Jesus selbst begibt sich also nach Jerusalem und tritt dort in den bedeutendsten Ort ein, dem Jerusalemer Tempel, und genau dort wird er von denen abgelehnt und hinterfragt, die am greifbarsten den Glauben jener Zeit vertraten. So ist die große Bedeutung Jerusalems besonders jetzt am Ende der Tätigkeit Jesu beachtlich.
Weiter. Provoziert eigentlich Jesus seine Gegner mit diesen Gleichnissen? Oder scheint uns das nur so?
Also ich weiß nicht, ob provozieren hierfür der beste Ausdruck ist. Jedenfalls bietet Jesus seinen Gegnern eine Gelegenheit, aufrichtiger und eindeutiger zu sein, denn sie überwachen ja Jesus die ganze Zeit. Sie stellen sich gegen Jesus, aber wegen seiner Volkstümlichkeit haben sie ihn noch nicht erledigt, denn das ganze Volk lief ihm nach. Diese Männer sind unaufrichtig und so tritt ihnen Jesus entgegen, und zwar nicht einfach, weil er provozieren und den Zirkus in Brand stecken möchte. Darum geht es ihm nicht. Jesus sagt ihnen das Gericht Gottes an und fordert sie auf, ihren Hinterhalt zu verlassen. Jene Frommen waren eigentlich eine Gruppe von Feiglingen, die sich hinter dem Gebüsch verbargen. Jesus fordert sie heraus, die Karten auf den Tisch zu legen und ihre Absichten klar vorzubringen.
Ist doch seltsam. Wieso sind ein Schriftgelehrter oder selbst die obersten Priester nicht in der Lage, eine Frage über Johannes den Täufer zu beantworten? Und Jesus schweigt auch noch, nicht wahr?
Allerdings hier zeigt sich der Mangel einer Religion, der die Beziehung zu Gott verloren gegangen ist. Warum? Was geht daraus hervor? Man meint doch, dass ein Gelehrter der heiligen Angelegenheiten des Glaubens sich für bessere Kenntnisse interessieren sollte. Wenn wir aber diesen Text hier lesen, wird klar, dass viele dieser Frommen mit ihrer Glaubenshaltung überhaupt kein Interesse an Erkenntnis haben. Es ist ihnen gleichgültig. Ob Johannes der Täufer ein Gottgesandter ist oder nicht, ist uns egal. Wir kümmern uns nicht darum. Das ist verdorbene Religion. Worum es uns eigentlich geht, ist unsere Stellung zu behaupten. Antworten wir dies, erhalten wir so viel. Antworten wir das, erhalten wir so viel. Wir müssen also prüfen, wo unser Vorteil oder unser Schaden liegt. Sie sind nicht aufrichtig, sie kümmern sich nicht um die Wahrheit. Um was es ihnen geht, ist nur ihre Bequemlichkeit und die Vorteile ihrer Stellung. Schlimm, welch eine Enttäuschung.
Und das Gleichnis der bösen Weingärtner, das nun folgt, scheint doch auf die Priester gemünzt zu sein. War das tatsächlich der Fall?
Jawohl, es war gegen sie gerichtet. Und warum? Weil diese Obersten die ganze Zeit sagen, seht doch mal, wie prächtig und wunderbar wir sind. Wir sind Nachkommen Abrahams, wir sind die Leute, denen Gott die heiligen Dinge anvertraut hat. Und mit diesem leeren Formalismus wiederholen sie solche Dinge. Da sagt dann Jesus, wollt ihr die Wahrheit wissen? Die Wahrheit in der Geschichte dieses Volkes ist weder besser noch schlechter als jeder andere. Die Haltung des menschlichen Herzens gegenüber Gott ist überall die gleiche. Was fällt dabei auf? Dass ihnen vom Herrn eine Reihe Boten gesandt worden ist, und zwar mehrmals, welche aber nie aufgenommen wurden. So geschah es mit den Propheten. Welchen Propheten hat diese Nation freudig und mit Feier aufgenommen? Keinen. Und nun tritt hier der Höhepunkt der Propheten auf. Jesus, der Prophet an sich, der außerdem der Sohn ist. Und was geschieht? Sie wollen ihn umbringen. Jesus reißt den Frommen ihre Maske herunter und legt sozusagen klar die Karten auf den Tisch, und sie sind darüber empört. Jesus hat ihnen dies alles klar und unmissverständlich vorgehalten.
Nun mal auf die andere Seite des Lebens. Kann man denn sagen, dass es im Himmel keine Männer und Frauen geben wird? Kann man das erklären? Wie soll man denn die Wirklichkeit der Auferstehung verstehen?
Nun ja, jetzt wird es schwierig. Wir tun uns schon schwer, über das Geschlecht der Engel zu reden. Und nun? Wie soll das bei der Auferstehung sein? Auf jeden Fall behauptet der Text ganz klar, dass es im ewigen Leben keine Ehe und Fortpflanzung geben wird. Der Text sagt eindeutig, dass man bei der Auferstehung nicht heiraten und nicht verheiratet wird. Und dass sie wie die Engel sein werden. Sie können also als Kinder der Auferstehung nicht mehr sterben. Das heißt nur, dass es keine Ehe und keine Fortpflanzung geben wird. Das heißt aber nicht, dass wir sozusagen geschlechtslose oder doppelgeschlechtliche Leute sein werden. Es bedeutet nicht, dass wir Nichtse sein werden, dass jemand, der hier Mann oder Frau ist, dort als unentschieden auftritt. Das lehrt die Bibel nicht, auch weil es möglich ist, dass dieser unser Zustand wesentlich ist. Gott hat uns als Männer und Frauen erschaffen, allein, dass mit dem Auferstehungsleib keine Ehe und Fortpflanzung mehr nötig sein werden. Das soll hier und jetzt auf der Erde geschehen und es ist gefährlich, über diese Fragen hinauszugehen, denn wir haben kein Licht, keine Information in der Bibel, um hier auf mehr Einzelheiten über die Geschlechtlichkeit bei der Auferstehung einzugehen. Lasst uns lieber etwas abwarten, um dann unsere Lage aus der Nähe zu betrachten. Vorläufig verbleiben wir hier bei dem, was der Text uns deutlich und bestimmt zu sagen hat.
Gut dann, vielen Dank. Und jetzt kommt für unsere Zuhörer noch die Anwendung.
Heute haben wir auf der Bibelreise die zweite Hälfte des 19. Kapitels und das 20. Kapitel des Lukas-Evangeliums betrachtet. Daraus ging ganz klar hervor, dass nicht alles auf der Reise nach Jerusalem glatt ging. Jesus nähert sich dem Ende seines Auftrags, geht nach Jerusalem und wird immer härter abgelehnt, und zwar hauptsächlich von den religiösen Führern seiner Zeit. Liebe Hörer, wir wundern uns oft, dass gewisse Leute so unsinnig und unvernünftig handeln. Wir sollten darüber nachdenken, denn das, was so groß und bedeutend wird, beginnt ganz klein im Herzen des Menschen, der das Wort Gottes nicht beachten will. Deshalb sollten wir unsere Abwehr ablegen und das Herz zum aufmerksamen Hören des Wortes Gottes öffnen, denn das ganze Elend des Menschen, das ihm zugrunde gerichtet und auf ewig verloren gehen lässt, ist allein die Härte seines Herzens.
Liebe Hörer, hier ist Carlos Waldo und danke, dass Sie mit uns unterwegs sind auf dieser gemeinsamen Bibelreise. Und ich glaube, heute war sie prächtig. Wir verbleiben jetzt hier und melden uns wieder zur gleichen Uhrzeit an diesem Sender. Alles klar? Musik